Ja, wir haben heute wieder ein paar Bilder. Ich weiß nicht, ob der Chor möchte da oben sitzen oder nach unten. Ist freigestellt, wie ihr wollt. Also wenn ihr euch da oben wohlfühlt, klar. Ja, dieser Gottesdienst ist auch ein kleiner Schritt in die Ewigkeit. Auch diese paar Stunden sind ein Teil unseres Lebens. Und ich hoffe so sehr, dass sie zum Segen werden. Dieser gesamte Gottesdienst, dieser Gesang, die Botschaft, dass dieses Wort uns heute einen Schritt näher zu Gott bringt. Diese Botschaft, wir sind heute beim dritten Sendschreiben an die Gemeinden in Kleinasien, die Stadt Pergamon. Es ist interessant, dass diese Gemeinden nicht nur natürlich dieses Sendschreiben empfangen haben, sondern auch die Petrusbriefe, die wir gerade durchgestudiert haben in der Bibelstunde am Mittwoch. Sie waren ja auch an diese Gemeinden geschrieben zum Teil. Wir sehen, wahrscheinlich haben diese Petrusbriefe auch gewisse Frucht getragen, aber ein paar Jahrzehnte später, zu dem Zeitpunkt, wo Johannes das Buch der Offenbarung zusammengefasst hat, sehen wir, es gibt in vielen dieser Gemeinden gravierende Probleme. Und so wollen wir heute über die Gemeinde Pergamon uns einige Gedanken machen, an die das dritte Sendschreiben im zweiten Kapitel des Buches Offenbarung, das Buch der Offenbarung gerichtet wurde. Gleich ein paar Sätze zu der Entstehung dieses Wortes Pergamon. Das ist ganz interessant. Also bevor ich mir nicht Gedanken darüber gemacht habe, nicht ein bisschen recherchiert habe, habe ich nicht dieses Wort Pergamon mit dem Pergament in Verbindung gebracht. Mit dem Wort Pergament, das kennen wir die meisten von uns, das ist ja so eine Ledergrundlage zum Schreiben, die aus Tierhäutern produziert wurde. Hier ist so die Herstellungsmethode dargestellt damals, wie Tierhäuter getrocknet, gespannt wurden und daraus wurde dann so uns bekanntes Pergament, das heißt eine Grundlage zum Schreiben, ein Schreibmaterial von damals hergestellt. Und in dieser Stadt in Pergamon hat man damit überhaupt angefangen, weil der König von Pergamon zu seiner Zeit und der König von Ägypten, wo Papyrus damals das Monopol der Ägypten war, ja auf die Herstellung von Papyrus, und die haben Streit miteinander, diese beiden Könige, und hier in Pergamon war man gezwungen, dann eine Alternative zu finden, weil kein Papyrus mehr geliefert wurde aus Ägypten. Und da kam man auf die Idee, also aus diesen Tierhäutern also solche Unterlagen zum Schreiben darzustellen. Also es war eine Art Notlösung. Es hat sich dann aber später weiter ausgebreitet. Und gerade weil man in dieser Stadt diese Methode, dieses Schreiben auf Pergamon entwickelt hat, oder Pergament entwickelt hat, befanden sich in dieser Stadt gewaltige Bibliotheken. Also es waren riesen Bibliotheken. Man sagt, also es waren mindestens 200.000 Bücher, die auf diesen Tierhäutern damals produziert wurden. Es war eine aufwendige Vorbereitung dieser Häuter und dann wurde alles natürlich von der Hand geschrieben. Es war eine große, aufwendige Arbeit. Es ist nicht wie heute. Die jungen Leute vor allem kennen das, man geht auf Markieren, Kopieren, Einfügen, dann hat man es. Beliebige Texte, es geht ruckzuck, man kann Unmengen von Daten so irgendwo speichern. Damals war das natürlich eine ganz aufwendige Sache. Und gleichzeitig war diese Stadt eine ganz verdorbene Stadt. So wie wir gehört haben in Ephesus, diese Tempel, in Smyrna haben wir vorletzten Sonntag das gehört. Es war eine reiche Stadt, aber eine völlig verdorbene Stadt. Wir werden noch darüber reden. Und in dieser Stadt gab es eine Gemeinde. Und an diese Gemeinde ist dieses dritte Sendschreiben dann gerichtet. Ich möchte diesen Text lesen. Ich habe noch mal eingeblendet, wenn wir die Bibel dabei haben. Also Offenbarung Kapitel 2 ab Vers 12 lese ich diesen Text. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt dir, da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße. Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Also ich habe diese Botschaft mit einer Überschrift überschrieben, Pergamon, eine an zwei Fronten angegriffene Gemeinde. Wir sehen in diesem Text, den wir gelesen haben, also es gab eine Außenfront in dieser Stadt, wo von allen Seiten die Welt praktisch die Situation in der Stadt, die Gemeinde in die Enge getrieben hat. Und dann sehen wir, es gab einen Angriff, der Irrlehrer, der Verführer, die führten praktisch einen Partisanenkrieg in der Gemeinde. Und jeder, der sich ein bisschen Militärwesen auskennt oder vielleicht einige Bücher gelesen hat in dieser Richtung, ihr weiß, dass ein Zwei-Fronten-Krieg etwas ganz Schlimmes ist für den, der angegriffen wird. Und das hat ja auch den entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass damals Hitler-Deutschland besiegt wurde, diese zwei Fronten oder die zweite Front, die geöffnet wurde. Ich habe mal gelesen, dass Stalin, er wusste, dass die zweite Front damals, die von den Amerikanern versprochen wurde oder in Aussicht gestellt wurde, sie war für den Sieg praktisch unentbehrlich. Russland alleine hätte es sehr wahrscheinlich nicht geschafft und er war bereit, sämtliche Anforderungen der Amerikaner zu erfüllen, damit sie die zweite Front öffnen sollten. Die Geschwister unter uns, die Älteren, erinnern sich wahrscheinlich, dass gerade 1943 einige Brüder, die noch überlebt haben, die Lager damals in Russland, gläubige Brüder dann, also die Brüder aus den Gemeinden, die Diener vor allem, einige in die Freiheit entlassen wurden. Das war gerade einer der Bedingungen von den Amerikanern, dass die Pastoren, die noch in Gefängnissen waren, freigelassen werden sollten, damit sie dann die zweite Front öffnen sollten. Also für den Betroffenen selbst ist der Kampf an den zwei Fronten ein Albtraum. Aber hier lesen wir in diesem Text, Satan hat gegen diese Gemeinde an zwei Fronten angefangen zu kämpfen. Es gab eine sichtbare, furchterregende Außenfront. Die haben wir hier in diesen Versen 12 und 13 gesehen. Darüber spricht hier Jesus und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe. Das sagt er, da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Also, erstmal sagt Jesus hier, ich habe das zweischneidige Schwert. Er sagt, das sagt dir, der das zweischneidige Schwert hat. Also, das Schwert ist immer ein Sinnbild der zweifachen Fähigkeit des Gotteswortes. Also das Schwert hat ja zwei scharfen Seiten und mit einer Seite, sagt Jesus, trenne ich die Gläubigen von der Welt. Das ist die Trennung der Christenheit und der Welt auseinander. Die andere Schwertseite, das ist das Gericht gegen die ungläubige Welt. Das Wort trennt die Gläubigen von der Welt und das Wort richtet die Menschen, die nicht glauben wollen. Das ist das Schwert, von dem Jesus hier spricht. Zum einen das Schwert des Heils, aber auch das Schwert des Todes. Und Apostel Paulus spricht über nichts anderes im 2. Korinther 2, Verse 15 und 16, als er sagt, meine Verkündigung, und er verkündigte das Wort. Er sagt, meine Verkündigung, er sagt, wir, die wir predigen, sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Er sagt, es gibt zwei Seiten beim Wort Gottes. Für die einen ist das ein Geruch des Todes zum Tode, für die anderen, jenen aber, ein Geruch des Lebens zum Leben. Genauso ist das heute, genauso ist diese Predigt, die heute hier ist. Für die einen wird das immer weiter der Weg in die Heiligkeit, diese Botschaft, dieser Gottesdienst. Man wird immer weiter sich entfernen von der Sünde, immer näher zu Jesus kommen. Und es gibt Menschen, die Sonntag für Sonntag das Wort Gottes hören. Und trotzdem bleibt das gleiche Wort für sie ein Geruch des Todes zum Tode. Also, wir lesen die Klarheit. Jesus stellt erstmal fest, ich verkündige eine ganz klare Botschaft. Mein Wort ist das Schwert. Und die Gemeinde lesen, wir standen unter einem enormen Druck des Götzendienstes. Es war eine Stadt der Kulte. Also, es war die erste Stadt überhaupt, in der damals ein Kaisertempel oder ein Tempel, um den Kaiser anzubeten, aufgebaut wurde. Die Stadt Pergamon. Es war enorm, was in dieser Stadt an Götzendienst getrieben wurde. Zum Beispiel die Reste heute, wir sehen noch diese gewaltige Reste von Bauten, das ist der Tempel, der damals der Göttin der Weisheit, der Athene, gebaut wurde. Man kann es heute noch sehen in dieser Stadt. Dann wurde zum Beispiel in dieser Stadt ein ganz großer Tempel für den Gott des Weines, den Bacchus, entrichtet. Den Gott der Trunkenheit. Und es gab einen großen Tempel für diesen Gott, in dem abstoßende, ausschweifende Orgien gefeiert wurden. Was noch vielleicht interessant ist, es sind heute noch die Reste eines Tempels, eines Heiligtums zu sehen, wo der Gott der Heilskunst, er hieß Äskulap, verehrt wurde. Und dieser Äskulap-Stab, den kennen wir, ich habe leider kein besseres Bild gefunden, das besser zu sehen wäre, aber das ist heute noch zum Beispiel ein Symbol der Medizin. Von einer Schlange ein umwundener Stab, wir sehen es heute, und das stammt von da, da entstand dieser Stab, da entstand dieses Zeichen und es hat eine ganz praktische Bedeutung damals gehabt. Man gestattete den Leidenden, die Hilfe gesucht haben, Heilung gesucht haben, die Nacht auf dem Boden im dunklen Tempel zu verbringen, und dieser Tempel, er war voller Schlangen. Eine Vorschrift forderte den Anbeter auf dem Fußboden des Tempels zu schlafen und Schlangen über seinen Körper kriechen zu lassen, wobei sie ihm angeblich ihre Heilkräfte einflößten. In den Augen aber aller Juden oder Christen ist die Schlange ein Symbol Satans. Wir wissen, durch den Sündenfall ist das immer wieder, wird das symbolisiert mit der Verführung, mit etwas Unreinem. Damals sind die Menschen bereit gewesen, auf dem Boden eine Nacht zu verbringen, inmitten der Schlangen. Ich weiß nicht, wer von uns das so gerne machen würde. Ich weiß, was schon passiert, wenn manche Mädels eine Spinne sehen. Dann kann ich mir vorstellen, was passieren würde, wenn da eine Schlange auf einmal auftauchen würde. Also, es gab in dieser Stadt viele Tempel, und unter diesen Tempel befand sich auch der Thron Satans, sagt die Bibel. Und dieser Thron, er stand auf einem Felsen. Wir haben es damals schon mal dieses Bild gesehen, als wir einen Überblick gemacht haben über die sieben Gemeinden. Auf einem Felsen, der 245 Meter hoch war, über die Stadt. Er war praktisch aus jeder Ecke dieser Stadt sichtbar. Wir sehen, da unten ist die Stadt, das ist das heutige Bild. Also, und hier oben stand dann dieser Tempel. Und er trat hervor, man könnte ihn einfach nicht übersehen. Und der Tempel, der heute im Pergamonmuseum in Berlin aufgebaut ist, er sieht folgendermaßen auf, ist auch nicht die beste Qualität, aber es war auch ein gewaltiger Tempel, er ist heute im Original hier so aufgebaut, den kann man in Berlin sehen im Museum. Und auf diesem Felsen, 245 Meter hoch über die Stadt, stand dann noch dieser Tempel, und der ist dann 27 Meter breit, 6 Meter hoch, und überall, also sehen wir, schlecht zu sehen, solche Figuren sind da eingemeißelt, wo diese Giganten, wo eine Schlacht abgebildet wird zwischen den Giganten und Halbgöttern, die oder Giganten und Halbgöttern, die gegen ihre Feinde da kämpfen. Es ist interessant, dass diese Steine, die jetzt da im Museum stehen in Berlin, sie wurden im 19. Jahrhundert von deutschen Archäologen ausgegraben, für 20.000 Goldmark damals abgekauft der Türkei und nach Berlin gebracht. Und diese Geschichte hier schon in Deutschland hat auch einige interessante Momente. Also Hitler, er war sehr, sehr begeistert von diesem Thron Satans. Er befahl zum Beispiel im Jahre 1934 seinem Stararchitekten den Bau einer Reproduktion dieses Altar, den wir sehen in Nürnberg, wo die jährlichen Nazi-Parteifeiern stattgefunden haben. Und die meisten dieser Gebäude, sie stehen heute noch, also die sind in dieser Form aufgebaut wie dieser Altar, also in Nürnberg, und die kann man heute noch einsehen. Und dann wurde also im Jahre 1945 kam dieser Altar erstmal nach Leningrad, damals, wo haben die Russen den mitgenommen, und 1958 kam er dann wieder zurück nach Berlin. Und es gibt so ein paar interessante Details, zum Beispiel als der amerikanische Präsident Clinton, der ja bekannt ist auch für seinen nicht gerade starke Unterstützung für die fromme Kreise. Also als er nach Deutschland kam, war seine erste Bitte, also diesen Altar zu besichtigen. Oder vielleicht noch ein ganz interessantes Detail, als 1998 die Regierung Schröder mit den Grünen zur Macht kam, fand die erste Sitzung dieser Regierung, die ja eigentlich auch ziemlich gottlos ausgerichtet ist, gerade im Pergamonmuseum statt, wo dieser Altar stattfindet. Das sind so vielleicht ein paar interessante Fakten. Und den ganzen Tag stieg von diesem Altar, der so hoch über die Stadt da stand, stieg der Rauch auf, wo diese zahllose Opfer gebracht wurden, diesem olympischen Gott Zeus. Und man muss sich mal so vorstellen, dieses Bild, es beherrschte die Stadt. Alle Menschen, egal zu welcher Tageszeit du aus dem Haus rauskamst, du hast gesehen, diesen Tempel, diesen Thron Satans, und da stieg der Rauch der Opfer auf. Und Jesus sagt zu diesen Menschen hier in diesem Text, ich weiß, wo du wohnst. Er sagt, mir ist es bekannt, wie du drunter leidest, unter diesem Götzendienst. Ich habe ja nur ein paar Tempel genannt, ein paar Anbetungsstätte. Es gab viel mehr in dieser Stadt. Und Jesus wusste, dass die Christen dieser Stadt unheimlich drunter gelitten haben. Er sagt, ich weiß aber, wo du wohnst. Und dieses Wort, das hier gebraucht wird für das Wohnen, hat eine ganz andere Form in Griechisch als sonst das Wort, das vom Wohnen eines Christen im Neuen Testament spricht. Petrus spricht ja zum Beispiel in seinem Brief vom Wohnen der Christen und sagt, wir sind Gäste und Fremdlinge. Er sagt, unsere Heimat ist im Himmel. Da wird ein ganz anderes Wort gebraucht. Und hier ist ein Wort gebraucht, das einen festen, dauernden Sitz eines Christen bedeutet. Jesus sagt, ich weiß, bleib da. In dieser dunklen Stadt, bei diesem Götzendienst, seid ihr Christen wirklich gefragt. Ihr werdet gebraucht in dieser Stadt. Jesus sagt, es ist, der Satan ist gegenwärtig, bleibt aber dort, seid ein Licht, flieht nicht von diesen Schwierigkeiten. Ich denke, das ist eine Ermutigung für uns heute, wo es um uns herum immer dunkler wird in unserer Gesellschaft. Es wird immer mehr zunehmend gottloser. Wir geraten immer mehr unter Druck als Christen, als Fundamentalisten. Also immer stärker merke ich das in den Gesprächen mit den Leuten, dass wir zu Außenseitern werden. Dass wir nicht akzeptiert, dass wir immer wieder wie eine Sekte behandelt werden, ob es die Behörden sind oder auch vielleicht unsere aufgeklärte, in Klammern aufgeklärte Gesellschaft heute. Und ich denke auch hier, sahen diese Menschen, die so stolz waren auf diese Heiligtümer, diese paar Christen dann in der Stadt als Sektierer, als Spaßverderber. Wie haben Sie sie betrachtet, wenn sie ihnen begegnet sind? Wenn sie vielleicht jeden Tag oder ein paar Mal in der Woche zu der Anbetung gegangen sind, dieser Götter sich vielleicht volllaufen ließen, als sie diesen Gott Bacchus angebetet haben, diesen Gott des Weines und so weiter, und Christen nicht getrunken haben, Christen haben sich distanziert. Sie waren Außenseiter für diese Menschen. Sie waren verachtet. Und die einfachen Gottesdienste in den Häusern, die die Christen dann durchgeführt haben, was unsere ältere Geschwister noch kennen, von so einem Gemeindehaus hat man in Russland ja kaum träumen können, den wir heute haben, wo man sich noch in den Häusern versammelt hat. Und da waren natürlich noch viel schlichtere Häuser zu der Zeit. Wie hat man sich da gefühlt im Angesicht dieser gewaltigen Tempel? Also von einer Seite diese Pracht der Anbetung der Götter und dann diese schlichte Anbetung des wahren Gottes. Und wir sehen, nicht alle Geschwister in der Gemeinde bestanden diese Anforderungen. Es gab dann Menschen, die nachgegeben haben. Wir werden das sehen. Aber es gab Menschen, die den Kampf ganz klar zu Ende gekämpft haben, so wie es hier steht. Antipas, der getötet wurde, schreibt hier Johannes die Worte Jesu auf, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde. Man berichtet, es gibt Berichte von Augenzeugen, man erzählt, dass man ihnen einen Stier gebaut hat, aus Erz gegossen, und hat diesen Mann, diesen Bruder, der festgehalten hat am Glauben, lebendig in diesem aus dem Erz gegossenen Stier, also zu Tode gebraten praktisch, geröstet. Und er war aber nicht bereit, seine Position aufzugeben. Und wie ich schon sagte, wir heute stehen zunehmend unter Druck. Natürlich sind wir noch weit davon entfernt, mit dem Leben für unseren Glauben zu bezahlen. Aber die Welt versucht immer wieder, diese Treue, diese scheinbar letzte Treue Christen auszurotten. Kennt ihr noch die Aussage von damals, die ihr damals, also in den 60er Jahren gelebt habt, von diesem Machthaber Chruschtschow? Was hat er versprochen? Was hat er versprochen, dem Land zu zeigen? Den letzten Christen. Er hat gesagt, ich während meiner Amtszeit, ich zeige diesem Land den letzten lebendigen Christen. Im Fernsehen hat er das versprochen zu zeigen. Stimmt's? Das wisst ihr noch genau. Gott hat gesagt, nein, diesen Mann gibt es längst nicht mehr, aber die Gemeinde ist da. Und ich staune, welcher Druck immer mehr auf uns kommt. Ich habe in dem Nachrichtenmagazin Spiegel gelesen, der natürlich nicht gerade für die Sympathien für Christen bekannt ist, und der gibt sogar zu, der schreibt, dass mittlerweile in den Hauptschulen eins der Schimpfwörter, das wirklich gebraucht wird von den jungen Leuten, heißt du Christ. Also das ist das eine der schlimmsten Schimpfwörter. Du Christ. Also so in dieser Gesellschaft wachsen unsere Kinder heute auf, und wir verlieren nicht unser Leben, aber wir können auf einmal unseren Arbeitsplatz verlieren, wenn wir hinter dem stehen, was wir glauben. Ich kenne jetzt gerade einen Fall. Einige haben es wahrscheinlich mitbekommen, ein junges Mädchen aus der Ukraine, ist schon bei der zweiten Familie hier, macht ihres Jahr hier, also als Au-pair-Mädchen, und darf auch bei der zweiten Familie, sie erlauben ihr nicht, die Gottesdienste zu besuchen. Es ist eine Sekte, man darf es nicht. Also die Freikirchen sind abgestempelt. Leute, die noch treu Jesus folgen, also sie sind Außenseiter. Also hier, diesen Angriff der Außenfront hat diese Gemeinde eigentlich bestanden, zum Großteil mindestens. Aber es gab eine zweite Front, ein unauffälliger geistlicher Terrorismus von innen. Und ich lese mal diese Verse 14 bis 17, was hier über diese zweite Front geschrieben ist. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen dich streiten und mit dem Schwert meines Mundes. Also, wir lesen hier an zwei Punkten, an denen Satan versuchte, die Gemeinde an der zweiten inneren Front anzugreifen, waren zum einen die Lehre des Bileams und die Lehre der Nikolaiten. Also dieser Partisanenkrieg von innen, der in die Gemeinde geführt wurde, beschreibt Jesus mit zwei Punkten. Sagt er, das ist die Lehre Bileams und die ähnliche Lehre der Nikolaiten. Also es ist interessant, Bileam, es gibt in Bezug auf Bileam, es gibt zwei andere Stellen im Neuen Testament, an denen dieser Name auftaucht, in Judas 11 und im 2. Petrus Kapitel 2, 15. Wir werden die Verse jetzt nicht lesen, aus Zeitgründen. Aber es geht in einem Fall um den Irrtum Bileams und im zweiten um den Weg Bileams. Also einmal war es der Versuch Bileams, die Israeliten zu verfluchen, was nicht gelungen ist, ja, wo Gott durch eine Eselin zu diesem Propheten gesprochen hat. Und der zweite Versuch war ja, oder den Petrus erwähnt, das war die Habsucht dieses Mannes, der so nach dem Geld hier war. Hier aber, in unserem Fall, lesen wir von der Lehre Bileams. Es war noch viel raffinierter, was dieser Mann dann doch vorgeschlagen hat, diesen Heiden, um die Israeliten zu verführen. Und zwar, Bileam lehrte, dass man Israel durch Mischehen mit heidnischen Frauen zum Götzendienst verführen konnte. Er sagt, mir gelingt es nicht, diese Menschen zu verfluchen. Gott erlaubt es mir nicht. Ich möchte aber das Geld haben natürlich. Und deswegen gebe ich euch einen Rat, also lasst eure Männer in Kontakt mit diesen Frauen treten, mit diesen Moabiterinnen, und dann werdet ihr, nach einer Zeit, werden diese Frauen eure Männer verführen zum Götzendienst. Lasst sie Hurerei treiben mit diesen Frauen und eure Männer oder eures Volk dadurch, es wird in den Götzendienst hineingeführt werden. Und so geschieht das heutzutage, wenn wir die Welt in unsere Reihen reinholen. Genauso auf die gleiche Weise kommt Satan heute durch Lehrer und sagt, es ist kein großer Unterschied. Es ist kein großer Unterschied. Genau die gleiche Marsche passiert heute in der Gemeinde. Es passiert allmählich, es passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Du kannst einfach die Grenzen überschreiten. Du kannst die Dinge anschauen, wo du weißt, die tun dir eigentlich nicht gut als Christ. Sie bauen dich nicht auf. Du kannst in Gesellschaften integriert sein, wo du weißt, sie bauen mich auch geistlich nicht auf. Und so Schritt für Schritt kommen wir immer weiter von Gott weg. Und hier schreibt Johannes, vergleicht er das mit den Lehre der Nikolaiten, also die werden der Lehre Bileams gleichgestellt, weil sie die gleiche Masche hatten, um das Fleisch, das Ego der Leute anzusprechen. Also Nikolaus bedeutet nichts anderes als Sieger über das Volk, wenn man das übersetzt. Und es gibt ja einige Versuche, diese Lehre zu definieren oder sie zu erklären. Und zwei Aussagen, zwei Kirchenväter in Bezug auf diese Lehre möchte ich trotzdem weitergeben, also es sind, kann man sagen, Zeitzeugen. Einmal ist das Irenäus, ein Kirchenvater und Theologe aus dem 2. Jahrhundert. Er schreibt, dass Nikolaus, der in der Apostelgeschichte 6 als Diakon eingesetzt wurde, wir haben da diesen Namen, als die erste Diakone in die Gemeinde eingesetzt wurden, er war ein falscher Gläubiger und fiel später ab, doch aufgrund seiner Reputation, seines Einflusses in der Gemeinde, schaffte er es, die Gemeinde zu verführen. Und genauso wie Bileam verführte er das Volk Gottes zu Unmoral und Bosheit. Diese Nikolaiten, sie waren Anhänger von Nikolaus, stark in Unmoral verwickelt und überfielen die Gemeinde mit sinnlichen Versuchungen. Sie sprachen das Fleisch an. Das, was dem Menschen gefällt. Das, was er so gerne hätte. was Jesus sagt, nein, das tut dir nicht gut. Es gibt geistliche Werte. Und es ist eigentlich nicht schwer zu unterscheiden, was fleischlich und was geistlich ist. Ich sage immer wieder, es gibt drei Fragen, die sich man stellen soll, wenn eine Versuchung, wenn man sagt, ist das sogenannte graue Bereich, wo die Bibel nichts drüber sagt, diese sinnliche Versuchung, würden sie noch von Gott als gut gesehen oder nicht? Die erste Frage, die man sich immer stellen kann, ist, baut es mich geistlich auf? Baut das, was ich tue, mich geistlich auf? Das ist, was ich gerade vorhabe. Vielleicht will ich mir einen Film anschauen. Vielleicht will ich in eine Gemeinschaft gehen, um einen Abend miteinander zu verbringen oder was auch immer. Dann stelle ich mir diese Frage. Baut es mich geistlich auf? Bringt es mich näher zu Gott? Und die zweite Frage ist ähnlich. Ist das, was ich gerade mache, was ich vorhabe, ist das für den anderen etwas, was ihn aufbaut, was ein Zeugnis ist? Wenn es ein Christ ist, bringt es ihn näher zu Gott. Und wenn es Menschen sind, die Jesus nicht kennen, ist das für sie ein Zeugnis, wo sie zum Nachdenken kommen? Oder stoßen sie sich eher dran? Wie oft habe ich gehört, immer wieder, ich kenne doch euch Christen. Ihr seid alle Heuchler, ihr lebt genauso wie wir. Und da kann ich die Frage stellen. Und das ist, was hier diese Männer getan haben. Sie haben gesagt, du kannst leben, ist kein Problem. Vielleicht mit guten Absichten das sogar begründet, diese Ungläubige zu erreichen, dann werde ich so leben wie sie. Aber die zweite Frage lautet, bringt es die Leute näher zu Jesus? Und die dritte Frage, die sowieso alles auf seinen Platz stellt, verherrlicht es Gott oder nicht, was ich tue? Und hier haben diese Männer versagt. Irenäus sagt, sie waren ganz stark in sinnliche Versuchungen, also hineingeraten, und Clemens von Alexandrien, auch Theologe aus dem 2. Jahrhundert, schreibt über diese Nikolaiten Folgendes: Sie gaben sich wie Böcke dem Vergnügen hin und führten ein ausschweifendes Leben. Ihre Lehre verdrehte die Gnade und machte aus der christlichen Freiheit eine Lizenz zum Sündigen. Das ist diese Lehre dieser Männer. Also, als ich das so gelesen habe, dieser Angriff von zwei Fronten, habe ich gesagt, was für ein Verrat am Evangelium. Auf einer Seite kämpfen Männer für die Wahrheit, so wie dieser, wie wir lesen, dieser treue Zeuge Antipas, der sein Leben auf schlimmste Art und Weise gelassen hat für Jesus. Und da gibt es genau in der gleichen Gemeinde Männer, die versuchen, von innen die Gemeinde zu verführen. Was für ein Verrat an Jesus. Und kein Wunder, dass solche Verführer und ihre Opfer sich sehr bald nicht wohl gefühlt haben in einer Gemeinschaft, wo das abgelehnt wurde. Und heute ist das nicht anders. Menschen, die diese sinnliche Versuchung nachgeben, sie werden sich bald unter Christen nicht wohlfühlen. Die sagen, nein, hier sind die Grenzen. Und deswegen sagt hier Jesus zu diesen Geschwistern, denen er noch eine Chance gibt, und sagt, tue Buße. Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Er sagt, ändere deine Einstellung. Sonst hast du mit Gott zu tun. Sonst hast du mit diesem Gott zu tun, der nicht ein alter Opa ist mit einem weißen Bart irgendwo auf einer Wolke, sondern der allmächtige, gerechte Richter ist und mit seinem zweischneidigen Schwert. Wisst ihr, ich wundere mich immer wieder, dass die Menschen ihre Maßstäbe aufstellen und sagen, ja, so sehen wir das. So sehen wir das, so ist das heute aktuell. Wisst ihr, es wird eine Zeit geben, wo es so egal sein wird, wie wir das gesehen haben, wo wir vor Gott stehen werden. Und er wird mit seinem zweischneidigen Schwert gerade durchschneiden. Und dann spielt es keine Rolle, welche Maßstäbe ich gehabt habe, wo ich eine Grenze gezogen habe. Seine Maßstäbe, sie gelten auch heute genauso. Nur manche Menschen, sie stellen die eigenen auf und denken, dass das dann auch die Tatsache in sich, die Wahrheit in sich verändert. Wir wollen das abschaffen, was unserem Fleisch nicht passt, und suchen nach Erklärungen. Man hat so schlau Ausreden. Ich staune immer wieder. Man hat so geschickte Ausreden, um zu sagen, also ich will doch die Welt erreichen, ich will doch das und das tun, um sich eine Lizenz zum Sündigen zu verschaffen. Wir vergessen aber, dass wir nicht nach unseren Maßstäben gerichtet werden eines Tages. Jemand hat mal so schön gesagt, wenn es innen fällt, wird nach außen gerüstet. Sobald unser Leben nicht mehr prägt, suchen wir nach Methoden. Sobald wir als Christen keine innere Kraft mehr haben, sobald unser Leben nicht mehr das bezeugt, was wir glauben, dann suchen wir nach Methoden, weil wir keine Kraft mehr haben. Dann brauchen wir Methoden. Eine Gemeinde, die eifrig nach Methoden sucht, um die Welt zu erreichen, sie hat die innere Kraft verloren. Die Gemeinde in sich ist schon ein Zeugnis. Unser Leben ist ein Zeugnis, wie wir leben. Deswegen sind in einer bibeltreuen Gemeinde diese Methoden eigentlich überflüssig. Wisst ihr, wenn Jesus mit seinem Schwert kommen wird, Geschwister, dann hört dieses Spielchen auf. Genauso wie es aufhört, wir kennen ja in einigen Familien, wenn die Eltern mal nicht da sind und vielleicht einige Kinder in der Familie, da setzen sich die Kinder mal zusammen und spielen Familie. Also Papa, Mama haben zu sagen, die anderen haben zu gehorchen. So war es bei uns mindestens in der Familie. Wir haben auch einige Kinder. Und ich hätte eine Frage, wann hört das Spielchen auf? Wenn Papa und Mama kommen, ja? Dann sind die echte Papa und Mama da. Dann ist es vorbei. Wisst ihr, das Spielchen wird aufhören, wenn der echte Gott kommen wird und mit dem zweischneidigen Schwert alles mal auf seinen Platz stellen wird. Die Welt zu Welt, Christ zu Christ, deine Methoden zu deinen Methoden, das Wort zu seinem Wort. Tu Buße, sagt dir das Wort Gottes. Lies dich mal in das Wort hinein. Such nicht nach Erklärungen, die dir passen. Nimm an, so wie das Wort es dir sagt. Dann aber, und mit diesem Vers möchte ich schließen, das ist eine herrliche Verheißung am Ende. Es ist nicht so, dass hier irgendwo Jesus aufhört. Er sagt, in dieser Gemeinde sind meine Kinder, die treu diesen Kampf kämpfen gegen diesen Thron Satans, gegen diese Angriffe in dieser Gesellschaft. Und ich habe ihnen gesagt, sie sollen da bleiben. Aber, sagt er in Vers 17, die Verheißung gebe ich für die Sieger und die lautet, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Mana und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Also, Jesus sagt hier nicht mehr und nicht weniger, der Lohn für die Überwindung ist die Ewigkeit. Geschwister, wir denken so oft in zeitlichen Maßstäben. Wir denken irgendwo, die Belohnung muss nächste Woche kommen. Wenn ich fromm lebe, dann brauche ich ja auch nicht zu leiden. Ist ja die Lehre heute, das Wohlstandsevangelium. Aber Jesus sagt, nein, es geht immer um die Ewigkeit, immer um die Ewigkeit. Wir dürfen zwar schon jetzt manchmal von diesem Manna kosten, von dem Jesus hier spricht, das sind die herrlichen Augenblicke seiner Nähe, dieser tiefe Frieden in unserem Herzen. So wie wir in der Einleitung gehört haben, diese Geschichte von diesem Prediger, der 3 Stunden mit Gott verbracht hat. Und ich denke, in dieser Zeit erlebt man so dieses Manna, diese Gemeinschaft mit dem Himmel. Ich denke, die meisten oder viele von uns kennen das, diese herrliche Gemeinschaft mit Gott, wenn man sich Zeit nimmt, mit ihm zu reden. Und dann sagt Jesus, ich werde euch den Überwindern, die das Wort ernst nehmen, die dem Zeitgeist nicht nachgeben, die den Mut haben, den Mann zu stehen in dieser Zeit, ich werde euch einen weißen Stein geben. Und auf diesem Stein ist euer Name, ein neuer Name. Der Sieger von Sportwettkämpfen erhielt oft als Teil seines Preises einen weißen Stein, der ihm Einlass zu den Siegesfeierlichkeiten nach dem Wettkampf verschaffte. Gibt es so eine Erklärung zu diesem Begriff weißer Stein. Damals kriegten die Sieger, die Sportler, diesen Stein in der Hand gedrückt. Und das kann auch für uns ein Bild sein für den Augenblick, wenn wir zu der himmlischen Feier eingeladen werden. Wir kriegen diesen weißen Stein. Und darauf, sagt Jesus, wird ein neuer Name stehen, eine neue Identität. Ich habe jetzt diese Tage mit einem Bruder, mit meinem Freund aus Weißrussland gesprochen. Die haben zwei Mädchens adoptiert, zwei Schwestern. Wollte eigentlich ein Kind, sagte aber, ich könnte nicht über Herz bringen, dass da zwei leibliche Schwestern im Heim waren, haben sie beide nach Hause mitgenommen. Und ich fragte, ob sie Eltern hätten. Ja, sagt er, die Mutter, aber sie führt ein ausschweifendes Leben. Ja, sage ich, gibt es denn nicht die Möglichkeit, dass die Mutter die Kinder wieder findet oder zurückbekommt? Er sagt, es ist ausgeschlossen. Die Kinder bekommen ein neues Geburtsdatum, ein ganz anderer Geburtsort wird eingetragen in die Geburtsurkunde und ein ganz anderer Name. Nichts mehr soll die Kinder erinnern oder die Möglichkeit geben, den Angehörigen an diese Kinder ranzukommen, die irgendwann mal ihnen weggenommen wurden. Und so ist das hier mit diesem neuen. Nichts mehr wird uns erinnern an das alte Leben. Es ist interessant, wir haben vor kurzem ein Gespräch, an uns kamen ein paar Brüder hier aus einer koreanischen Gemeinde in Bonn ran, wollten mit uns hier einige Fragen klären und haben uns dann, es waren drei Brüder, haben ihre Visitenkarten dann gegeben. Und als ich die Namen dieser Brüder gesehen habe auf diesen Visitenkarten, war ich ein bisschen überrascht. Also es sind alles Koreaner, in Korea geboren, sprachen zwar gut Deutsch, aber dann habe ich die Namen gelesen und ich werde hier so die Vornamen mal nennen. Also einer heißt Stephanus, einer Markus und einer Peter. Die Nachnamen natürlich Kum, Chang und so, also koreanisch. Habe ich dann gefragt, wie kommt ihr an diesen Namen? Also seid ihr Christen zweiter Generation oder woher kommen diese Namen? Wieso sind diese biblischen Namen auf einmal hier auf den Karten? Dann sagte einer der Brüder, weißt du, bei uns ist das so, wenn jemand zum Glauben kommt, bekommt er einen neuen Namen. Wenn jemand wiedergeboren wird, kriegt er einen neuen Namen. Und alle drei haben biblische Namen. Das ist interessant. Ist mir eingefallen, gerade in Bezug auf diesen Text. Bei der Wiedergeburt kriegen wir einen neuen Namen. Und wisst ihr, was Jesus hier sagt? Diesen Namen kennt keiner, außer den, der ihn empfängt. Keiner. Hast du mal einen Brief zu Hause bekommen von der Sparkasse, von deiner Bank? Oder musstest du ihn vielleicht sogar persönlich abholen, wo deine persönliche PIN-Zahl eingetragen war. Und keiner darf sie sehen, nur du allein. Und so ist das mit diesem neuen Namen. Ein Geheimnis. Kennt nur Jesus und du. Wisst ihr, ein Geheimnis verbindet immer. Deswegen, wenn man in der Seelsorge jemanden hat, vielleicht gewisse Dinge durcharbeitet, ich merke es immer mehr, immer je länger man so mit Leuten in Gesprächen ist, es verbindet, ein Geheimnis verbindet. Die Person weiß, nur er weiß das und ich, kein anderer. Und das gibt so eine Einheit irgendwo. Nur Jesus kennt meinen neuen Namen. Und ich werde ihn sehr bald kennen. In dem Augenblick, wo dieser weiße Stein mir überreicht wird im Himmel mit dem neuen Namen. Und deswegen dieser Text heute. Diese Gemeinde, Pergamon, eine an zwei Fronten angegriffene Gemeinde. Zunächst wollte ich die Predigt überschreiben mit einem Satz, Pergamon, eine an zwei Fronten kämpfende Gemeinde. Aber dann habe ich gedacht, nein, die Gemeinde hat nur an eine Front gekämpft. An der zweiten Front hat sie versagt, Jesus musste sie ermahnen. Der hat nur gesehen die Gefahr von außen. Und von ihnen diese Gefahr der Irrlehrer, die sie Schritt für Schritt mit diesen sinnlichen Versuchungen, mit diesen fleischlichen Begierden verführt haben, hat die Gemeinde übersehen. An der zweiten Front hat sie versagt. Geschwister, auch wir haben vor uns eine sichtbare, furchterregende Außenfront. Wie ich schon sagte, wir werden immer mehr in die Ecke gedrängt. Es kommt noch. eine sichtbare, furchterregende Außenfront. Es kommt noch schlimmer. Wir brauchen uns keine Illusion zu machen. Wir werden immer stärker angegriffen. Die Zeit ist da. Aber gleichzeitig gibt es einen unauffälligen Terrorismus von innen, wo die Gemeinde von innen zerstört wird. Das eine kommt noch von außen, ist im Kommen, im Entstehen, diese Front. Aber dieser Krieg, der ist da, wo die Gemeinde verführt wird, Schritt für Schritt. Lasst uns das Wort studieren. Morgen Gemeinde Bibelschule. Kommt, macht euch ein Bild, das sonst keiner verführen kann. Dass wir die Bibel in der Hand nehmen können und sagen, so steht es geschrieben. Jesus hat es gemacht. Und dann aber gibt es die herrliche Verheißung für die Sieger. Und dieser Sieg ist sicher, weil er schon gewonnen wurde. Dieser Stein, er liegt bereit. Mein und dein Name stehen drauf. Jesus kennt diesen Namen. Wir werden ihn sehr bald auch kennenlernen. In dieser innigen, herrlichen, persönlichen Beziehung zu Jesus. Stellt euch mal vor, jeder mit einem weißen Stein im Himmel. Ich wünsche es für jeden, der heute hier ist, dass wir uns dessen sicher sind, dieses Sieges. Dass wir bereit sind, dass wir, egal was es kostet, bereit sind, diesen Kampf zu kämpfen. Es geht um die Ewigkeit. Ich wünsche es uns jedem persönlich. Ich wünsche es uns als Gemeinde. Gott segne uns dabei. Lasst uns diesen Gott anbeten.